SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Der iranische Präsident setzt das internationale Atomabkommen aufs Spiel mit einem Ultimatum an die Vertragspartner. Wir klären gleich, welche Ziele Rouhani damit verfolgt. Alles Dada oder was?
Der Wolf ist da, ob Sie wollen oder nicht.
Der Wolf ist nicht einfach da, er ist nur da, weil wir ihn tolerieren.
Die große Wolf-Abschussdebatte im Nationalrat. Dann Lehrer am Limit.
Das Ziel ist ja, dass man über viele Jahre gesund in diesem Beruf arbeiten kann. Und das ist nicht möglich, wenn die zeitlichen Ressourcen mit dem Berufsauftrag nicht übereinstimmen.
Wie der Dachverband seine Lehrerinnen und Lehrer entlasten will. Und um 13 Uhr von der Sorgenregion zum Wirtschaftsmotor. Warum sich die Genfersee-Region in den letzten Jahren zu einem ökonomischen Hotspot entwickelt hat. Unser Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Es ist kein Zufall, dass der iranische Präsident Rouhani ausgerechnet heute damit droht, die Urananreicherung wieder aufzunehmen und damit das internationale Atomabkommen definitiv aufs Spiel setzt. Denn exakt heute vor einem Jahr sind die USA mit Präsident Trump einseitig aus diesem Abkommen ausgestiegen. Es blieben die 5 Vertragspartner Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China und Russland. Und genau die sollen bitteschön jetzt dafür sorgen, dass der Handel mit Iran trotz der US-Sanktionen funktioniert, verlangt Rouhani. Philipp Scholkmann.
Wir haben diesen Konflikt nicht gesucht, nicht wir haben diesen Atomvertrag gebrochen, doch wir werden uns wehren, das ist iranische Tradition. Staatspräsident Rouhani gab sich heute vor dem Parlament in Teheran kämpferisch. Dort haben die Hardliner Auftrieb, die immer schon gesagt hatten, den Amerikanern könne man nicht trauen. Und die drastischen Sanktionen, die die USA seither verhängt haben, bestärken sie noch. Rouhani gab heute vor dem Parlament nicht den vollständigen Ausstieg aus dem Atomabkommen bekannt, die sofortige Wiederaufnahme des Nuklearprogramms, wie manche der Hardliner fordern. Er entwarf ein diplomatisches Eskalationsszenario in mehreren konkreten Schritten. Wobei die Strategie Teherans vor allem auf die Europäer zielt. Diese vor allem sieht Rouhani in der Pflicht. Sie halten an dem Abkommen fest, trotz Trumps Rückzug, doch nur in der Rhetorik, so der Vorwurf aus Teheran. Der Vertrag sieht eigentlich vor, dass Iran in großem Stil Zugang zum internationalen Markt erhalten sollte. Das Gegenteil ist der Fall. Die Europäer haben zwar ein Finanzierungsinstrument entwickelt, mit dem der Handel mit Iran trotz Trumps Drohungen weitergeführt werden sollte, doch es ist viel zu schwach nach iranischer Auffassung. Zwei Monate gibt Rouhani den Europäern Zeit, um das zu ändern. In einem ersten Schritt will Iran für 60 Tage kein überschüssiges Uran und auch kein schweres Wasser mehr ins Ausland exportieren, so wie es im Atomvertrag vorgesehen ist, sondern im Land behalten. Wenn die Staatengemeinschaft bis dann Zugeständnisse macht, Iran wieder Zugang zum internationalen Finanzsystem erhält und wieder Öl exportieren kann, dann würde Iran die Maßnahme rückgängig machen, andernfalls die nächste verfügen, wieder für 60 Tage, so Rouhanis Drohungen. In diesem zweiten Schritt ginge es darum, auch die Urananreicherung wieder aufzunehmen, eine Voraussetzung für den Bau einer Atombombe, was der Nuklearvertrag gerade verhindern sollte. Das alles aber bedeutet nicht die Kündigung des Vertrags. Dieser bleibe in Kraft, beteuerte der iranische Staatspräsident heute Vormittag in Teheran. Es gehe darum, ihn anzupassen. Iran habe ein Recht, sein Engagement zurückzunehmen, wenn die anderen Vertragspartner ihre Verpflichtungen nicht wahrnehmen.
Und damit weiter zu unserem diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger bei mir im Studio. Die 5 Länder, die noch hinter dem Atomabkommen stehen, sollen also laut dem iranischen Präsidenten zurück an den Verhandlungstisch, um die iranischen Handelsinteressen zu schützen und ebenso dann auch das Abkommen zu retten. Fredrik Steiger, lassen sich denn Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China und Russland einfach so unter Druck setzen?
Sie sind nun in einer sehr, sehr schwierigen Situation, denn eigentlich wollen ja all diese Länder am Abkommen festhalten. Sie finden es nicht perfekt, aber sie sagen, es ist das Beste, was man erreichen konnte. Und vor allem auch alle diese Länder und viele weitere dazu möchten ja mit dem Iran ganz normal Handel treiben. Also die Interessenlage ist eigentlich klar, aber die Situation ist insofern schwierig, dass die Amerikaner halt als Supermacht, als Wirtschaftssupermacht die Möglichkeit haben, andere Länder auch zu zwingen, sich an ihre eigenen Sanktionen zu halten. Der Druck auf Europa ist natürlich noch viel größer auf ein Land als auf ein Land wie China. Also die Europäer sind in der schwierigsten Situation überhaupt. Und genau jetzt kommt nun noch der zusätzliche Druck von der iranischen Seite.
Also für Europa ist der Spielraum diesbezüglich klein. Man würde ja gerne, aber man kann nicht wirklich.
Genauso ist es. Und vor allem blenden natürlich die Iraner stets aus, dass es ja nicht Frankreich, Deutschland, Großbritannien als Länder, als Regierungen sind, die mit dem Iran, die mit ihnen Handel treiben oder eben nicht. Es sind private Firmen, die nicht von ihren Regierungen gezwungen werden können, mit dem Iran zu geschäften. Also die französische Regierung kann nicht Airbus zwingen, Flugzeuge zu verkaufen oder den Ölkonzern Total zwingen, Öl einzukaufen im Iran. Sie können, Regierungen können die Firmen etwas ermuntern, das zu tun, indem sie Finanzierungsmechanismen etablieren, wie das Philipp Scholkmann geschildert hat soeben, vielleicht auch über die Exportrisikogarantie. Aber letztlich ist es eine Entscheidung der Firmen. Die müssen sich entscheiden zwischen dem amerikanischen Geschäft oder dem Iran-Geschäft. Und für die allermeisten ist die Antwort klar, wenn sie sich entscheiden müssen, entweder oder, dann ist das amerikanische Geschäft einfach unendlich viel wichtiger als das Iran-Geschäft.
Es sind ja noch zwei weitere Vertragspartner dabei, eben China und Russland, die stehen ja da etwas anders da. Inwiefern denn?
In mehrfacher Hinsicht. Zum einen stehen sie in diesem Konflikt ohnehin eher auf der iranischen Seite. Sie geben also nicht ohne Grund den Amerikanern die Schuld, dass es so schwierig geworden ist. Sie sind zwar verärgert, dass der Iran nun auch Teile des Abkommens aussetzt, aber vor allem sind sie wirtschaftlich weniger abhängig als die europäischen Länder, vor allem China nicht, das selber ein grosses wirtschaftliches Gewicht hat und das gegen die Vereinigten Staaten auch Gegendruck aufbauen kann.
Also 60 Tage Zeit gibt Rouhani den fünf Vertragspartnern dafür zu sorgen, dass der Handel trotz der US-Sanktionen wieder in Gang kommt. Sie haben es gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ klein. Also die Frage aller Fragen, baut der Iran nachher das, was der Atomvertrag eigentlich verhindern wollte? Baut der Iran danach die Bombe?
Gänzlich auszuschließen ist das gewiss nicht. Es gibt einflussreiche Kreise im Iran, die diese Atombombe wollen, vor allem auch aus Prestigegründen. Und trotzdem denke ich, es ist keineswegs sicher, dass der Iran das tatsächlich machen wird.
Und warum denn nicht?
Weil eigentlich die aktuelle Situation für den Iran ganz attraktiv ist. Der Iran ist sozusagen eine potenzielle Atommacht. Alle wissen, wenn das Regime beschließen würde, wir wollen die Atombombe, dann hätte das Land die in ein paar wenigen Jahren. Und diese Mittelposition ist eigentlich ganz gut. Sie ermuntert zum Beispiel Saudi-Arabien als Feind, nicht zusätzlich selber auch Atombomben sich zu beschaffen oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie führt nicht zu zusätzlichen Sanktionen. Und die gibt dem Iran bereits ein sehr hohes spezifisches Gewicht als Regionalmacht im Nahen Osten. Anders war das im Fall Nordkorea. Nordkorea musste mit einer Atombombe beweisen, dass es sie bauen kann und dass es nicht nur Prahlerei ist. Dem Iran nimmt man es jetzt schon ab, dass es dazu imstande wäre. Also muss es nicht wirklich tun.
Einschätzungen unseres diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger live im Rendezvous. Jetzt ins Nachrichtenstudio zu Jonas Liniger. Da geht es zuerst um Armut, um extreme Armut.
Extreme Armut ist in der Schweiz sehr selten. Gemäss einer Statistik der EU-Behörde Eurostat gelten hierzulande 1,5% der Bevölkerung als extrem arm. In den EU-Staaten sind rund 6% betroffen. Als extrem arm gilt, wer es sich etwa nicht leisten kann, die Rechnungen zu bezahlen, zu heizen, unerwartete Kosten zu stemmen und regelmäßig Fleisch, Fisch oder eine vergleichbare vegetarische Mahlzeit zu essen. Obwohl extreme Armut in der Schweiz sehr selten ist, der Prozentsatz Betroffener ist laut Eurostat in den vergangenen Jahren leicht angestiegen. Die sogenannte Korrekturinitiative, die verlangt, dass kein Schweizer Kriegsmaterial in Bürgerkriegsländer und Kriegsländer exportiert werden darf, ist nach Angaben der Initianten zustande gekommen. Ein knappes halbes Jahr nach der Lancierung hätten über 130.000 Personen das Begehren unterschrieben. Die Initiative verlangt kein absolutes Verbot von Kriegsmaterialexporten, sondern sie verlangt, dass keine Schweizer Waffen in Länder exportiert werden dürfen, die die Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzen und auch nicht in ein Land, das in einen Konflikt verwickelt ist. Zudem soll der Bundesrat beim Kriegsmaterialexport nicht mehr in Eigenregie entscheiden dürfen. Parlament und Volk sollen eine Mitsprache haben. Die USA dürfen Migranten, die aus Mexiko einreisen, weiterhin ins Land zurückschicken, bis über ihren Asylantrag entschieden worden ist. Das hat ein Bundesgericht in San Francisco beschlossen. Mexiko sei bereit, diesen Menschen einen humanitären Status und eine Arbeitserlaubnis zu gewähren. Deshalb würden die Betroffenen kaum zu Schaden kommen, begründete das Gericht seine Entscheidung. Man wolle die diplomatischen Verhandlungen zwischen den USA und Mexiko nicht stören, hieß es weiter. Die beiden Länder hatten im Dezember die Abmachung getroffen, nur Flüchtlinge in die USA zu lassen, deren Asylanträge Erfolg haben. Die anderen werden in ihr Heimatland zurückgeschickt. In Deutschland hat die Polizei mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation IS festgenommen. Polizisten durchsuchten am frühen Morgen 7 Wohnungen in Oberhausen im Bundesland Nordrhein-Westfalen. 8 Personen seien festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Ermittler. Die Festgenommenen werden verdächtigt, Geld gesammelt und damit die Terrororganisation IS unterstützt zu haben. Die verdächtigen Männer und Frauen sind laut den Ermittlern größtenteils miteinander verwandt. In Italien kritisieren rechte Politiker die Installation des Schweizer Künstlers Christoph Büchel an der Biennale in Venedig. Büchel zeigt dort ab Donnerstag das Wrack eines 20 Meter langen Flüchtlingsschiffs, das vor rund 4 Jahren im Mittelmeer gesunken war. Beim Unglück kamen mindestens 700 Personen ums Leben. Vertreter der rechten italienischen Regierungspartei Lega sprechen in der Zeitung La Repubblica von einer politischen Provokation des Schweizers. Der Präsident der Biennale in Venedig dagegen sagte, das Wrack rege die Betrachter zum Nachdenken an, das sei eine Hauptaufgabe der Kunst. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es im Osten zunächst noch föhnige Aufhellungen, sonst fällt verbreitet Regen und im Westen bläst kräftiger Südwestwind. Die Temperaturen erreichen rund 14, in den Föhngebieten 18 Grad. Morgen ist es veränderlich mit sonnigen Phasen, aber auch dicke Wolken und Schauern. Am Nachmittag teilweise begleitet von Gewittern. Am Nachmittag werden 16 Grad erreicht. Im Süden fällt am Nachmittag verbreitet Regen. Morgen wird es rasch sonniger bei 18 Grad.
Ja, von wegen freie Nachmittage und viel Ferien. Der Beruf von Lehrerinnen und Lehrern bringt eine hohe Arbeitsbelastung mit sich. Er ist in den vergangenen Jahren zunehmend anspruchsvoller geworden. Zum Unterricht kommen administrative und organisatorische Arbeiten und der Kontakt zu den Eltern ist oft eine zusätzliche Herausforderung. Deshalb arbeiten immer mehr Lehrerinnen und Lehrer Teilzeit. Doch ausgerechnet sie müssen überproportional viele Überstunden leisten. Das zeigt nun eine Erhebung des Schweizer Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Elmar Plotzer.
Beat Zemp, der oberste Schweizer Lehrer, ist besorgt. Lehrerin, Lehrer zu sein, sei zwar immer noch ein schöner und spannender Beruf, aber eben auch ein Beruf, der an die Substanz gehe, betont der Präsident des Dachverbandes der Schweizer Lehrer.
Ein Drittel der Lehrerschaft arbeitet am Rande des Burnouts und das ist natürlich nicht gut für die Qualität des Unterrichts, aber auch nicht für die Gesundheit dieser betroffenen Leute.
Zemp sieht sich durch die repräsentative Arbeitszeiterhebung bestätigt, die im Auftrag seines Verbandes erstellt und heute publiziert wurde. Demnach leisten Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz im Durchschnitt fast 250 Überstunden pro Jahr. Zusammengerechnet also mehr als 5 Wochen Arbeit, die nie ausbezahlt oder kompensiert wird. Das ist zwar weniger als bei der letzten Erhebung vor 10 Jahren, aber, wie der Lehrerverband findet, immer noch zu viel. Und was bei der neuen Erhebung auch auffällt, teilzeitarbeitende Lehrpersonen leisten im Verhältnis zu ihrem Pensum überdurchschnittlich viele Überstunden.
Das ist das Paradoxe an der Situation. Vollzeitlehrpersonen meinen, wenn sie dann zum Beispiel auf 70%, 80% runtergehen, dass sie dann eine Entlastung haben. Wenn man aber die Arbeitszeitstudie anschaut heute, dann ist es gerade so, dass Teilzeitlehrpersonen eben unbezahlt Überzeit leisten.
Denn ein Teilzeitlehrer habe zwar weniger Unterrichtsstunden, aber bei den Schüler- und Elterngesprächen, bei Teamsitzungen und Weiterbildungen könne er nicht einfach so Abstriche machen. Trotzdem ist es mittlerweile so, dass weniger als 30% der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer noch Vollzeit arbeiten. Dass immer mehr Personen nur noch Teilzeit arbeiten, sei ein problematischer Trend, findet der Lehrerverband, gerade im Angesicht der steigenden Schülerzahlen.
Das würde uns sehr freuen, wenn wieder mehr Lehrpersonen Vollzeit arbeiten. Also Vollzeit heisst 90% und mehr. Dann könnten wir Hoffnung schöpfen, dass wir diesen Schülerberg, der jetzt auf uns zukommt, in den nächsten 5 Jahren bewältigen können.
Sonst werde es in naher Zukunft schwierig, für die Schülerinnen und Schüler in der Schweiz noch genügend Lehrer zu finden. Um den Beruf des Lehrers wieder attraktiver zu machen, stellt der Dachverband Forderungen. Es soll keine unbezahlten Überstunden mehr geben. Und Klassenlehrer sollen um 2 Unterrichtslektionen pro Woche entlastet werden, damit sie all ihre Aufgaben sinnvoll erfüllen können. Denn diese seien in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden.
Heutige Klassen sind extrem heterogen zusammengesetzt. Das hat zu tun mit der Gesellschaft, mit der Migration natürlich auch, aber mit den unterschiedlichen Lebensrealitäten, in denen heute Kinder und Jugendliche aufwachsen. Die Verhaltensauffälligkeiten haben zugenommen und die Gespräche mit Eltern sind auch zum Teil schwieriger geworden.
Und das alles kostet viel Zeit, betont Beat Zemp. Der Lehrerverband hat jetzt die Diskussion eröffnet mit dem Ziel, Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten und mehr zu unterstützen. Was die Politik in den Kantonen daraus machen wird, hängt sicher von den finanziellen Möglichkeiten ab. Aber auch davon, inwiefern sich der Leidensdruck durch den Lehrermangel noch verstärken wird.
Elmar Plotzer im Rendezvous, Blick auf die Uhr, 12.46 Uhr, hier gleich. Der Wolf ist da. So viel steht fest. Nur, warum ist er da? Und danach bei uns im Rendezvous. Krankenkassenprämien deckeln, warum die Abstimmung in Genf für die ganze Schweiz von Wichtigkeit ist. Und kalter Drogenentzug bei thailändischen Mönchen, warum der Schweizer Serge nur noch sterben wollte.
Das Leiden war für mich essentiell. Im Sinn von, ich möchte das nicht mehr nochmal erleben. Und das war so schlimm, dass mich das immer noch also nachhaltig sauber hält.
Cold Turkey im Tempel, kurz vor 1. 7 Stunden wir und das Tier. Der Nationalrat diskutiert heute darüber, ob Wolf, Luchs und Co. künftig häufiger gejagt werden dürfen. Die Debatte ist noch lange nicht zu Ende, erste Entscheide aber sind bereits gefallen. Aus dem Bundeshaus Priscilla Imboden.
Es handle sich hier um ein reines Abschussgesetz, kritisierte die Ratslinke das neue Jagdgesetz gleich zu Beginn. Die Bündner SP-Nationalrätin Silva Semadeni forderte den Nationalrat auf, es zurückzuweisen.
Die Rückkehr der Wölfe darf nicht zum Anlass genommen werden, um weitreichende Regulierungen geschützter Tierarten durchzusetzen, wie es die uns vorliegende Revision will.
Die ehemalige Pro Natura-Präsidentin kritisierte, dass geschützte Tiere wie der Wolf, der Luchs, der Biber, der Höckerschwan neu erleichtert gejagt werden sollen. Doch Anträge bedrohte Arten wie die Waldschnepfe, das Birkhuhn, den Schneehuhn oder den Feldhasen aus der Jagd auszunehmen, scheiterten. Doch wie erwartet, gab am meisten der Wolf zu reden.
Der Wolf ist da, ob Sie wollen oder nicht. Herdenschutzmaßnahmen müssen getroffen werden. Und wir machen alles, damit die Schafhalter darin unterstützt werden.
Dem erwiderte der Walliser CVP-Nationalrat Philipp Breggi.
Der Wolf ist nicht einfach da, er ist nur da, weil wir ihn tolerieren.
Der Wolf gefährde die Schafhaltung, da nicht jeder auf jeder Alp Herdenschutzmaßnahmen getroffen werden könnten. SVP-Nationalrat Franz Ruppen, Vorstandsmitglied des Vereins Lebensraum Wallis ohne Grossraubtiere, warnte vor der Gefahr zu vieler Wölfe.
Wir müssen jetzt handeln. Es müssen die Bestände reguliert werden können, ohne dass ein grosser Schaden vorliegt und auch wenn keine Herdenschutzmaßnahmen getroffen worden sind.
BDP-Nationalrat Lorenz Hess erklärte, das Gesetz sei sinnvoll, da in der Schweiz nun 40 bis 50 Wölfe lebten und Wolfsrudel sich gebildet hätten. Es sei ausgewogen, sagte der Präsident des Berner Jägerverbandes.
Wenn wir hier von Wolfsgesetz und Ähnlichem sprechen, stimmt das einfach nicht. Wir sprechen von einer leichten Lockerung des absoluten Schutzes bei den Grossraubtieren.
So entschied der Nationalrat, dass die Kantone künftig eigenmächtig den Abschuss geschützter Tierarten beschließen können, um zu große Bestände zu vermindern. Bis jetzt war etwa die Tötung einzelner Wölfe oder Luchse möglich, aber nur dann, wenn das Tier mehr als 15 Schafe gerissen hatte. Dazu mussten die Kantone bisher vorgängig die Zustimmung des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation einholen. Neu müssen sie das Bundesamt für Umwelt vorher nur anhören. Der Bundesrat kann laut dem neuen Gesetz aber eingreifen, wenn der Artenschutz gefährdet ist. Bereits im Vorfeld hatten Grüne und Umweltschutzverbände mit dem Referendum gedroht. Noch debattiert der Nationalrat weiter über das neue Jagdgesetz, aber der Verlauf der Debatte weist darauf hin, dass dieses Referendum immer wahrscheinlicher wird.
Im Echo der Zeit um 18 Uhr gibt es dann mehr zum Thema. Die Krankenkassenprämien belasten viele Schweizer Haushalte. Und es fragt sich, wie stark dürfen sie Monat für Monat ins Gewicht fallen. Der Kanton Waadt hat als erster Kanton der Schweiz entschieden, die Prämien dürfen nicht mehr als 10% des Haushalteinkommens ausmachen. Ist es mehr, gibt es Prämienverbilligungen. Nun verlangt eine Volksinitiative genau das auch im Kanton Genf, wo der Prämiendruck besonders hoch ist. Am 19. Mai wird darüber abgestimmt. Und was sich da in der Westschweiz so tut, ist auch ein Gradmesser für die ganze Schweiz, denn auch national dürfte dasselbe Anliegen zur Abstimmung kommen. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stütli berichtet.
Über die Hälfte aller Genfer Versicherten bezahlt 590 Franken Prämien oder mehr pro Monat. Nur in Basel-Stadt ist das Niveau ähnlich hoch. Deshalb entstand in Genf auch eine Protestbewegung gegen die jährlichen Prämienerhöhungen. Zwei Frauen führen die Bewegung an. Eine davon ist Patricia Leos. Sie sagt, heute werde man nur schon aufgrund der hohen Prämien krank. Wenn man immer an diese Prämienrechnung denken muss im Alltag, dann macht das die Bevölkerung doch krank, ohne Witz. Die hohen Prämien hätten drastische Folgen. Die Leute gingen nicht mehr zum Arzt oder zogen weg vom Kanton Genf, weil sie die Rechnungen nicht mehr bezahlen könnten. Und auch wenn sie die Plafonierung der Prämien auf 10% unterstützt, ist für sie klar, die Initiative bekämpft nur die Symptome, aber nicht die Ursachen. Patricia Leos.
C'est un pansement, on est tous d'accord, on le conçoit parfaitement que ce n'est qu'un pansement, ce n'est pas résoudre le problème de base.
Das ist nur ein Pflaster, das löst die Grundprobleme im Gesundheitswesen nicht. Das ist wie ein Gips, aber es würde die Haushalte wirklich entlasten. Und diese Entlastung der Haushalte würde Genf teuer zu stehen kommen. Gemäss Berechnungen des Kantons würden die Prämienverbilligungen damit auf einen Schlag um 450 Millionen Franken erhöht werden, auf insgesamt über 780 Millionen Franken pro Jahr. Der Genfer Regierung ging das zu weit, darum arbeitete sie einen Gegenvorschlag aus. Der funktioniert ähnlich wie der AHV-Steuerdeal auf Bundesebene, der ebenfalls am 19. Mai an die Urne kommt. Dort gibt es pro Franken Steuerausfall einen Franken für die AHV. In Genf gilt das gleiche Modell, das Geld fließt jedoch in die Prämienverbilligung. Wird die Steuer-AHV-Vorlage angenommen, belaufen sich die Steuerausfälle in Genf auf knapp 190 Millionen Franken. Und dieser Betrag von 190 Millionen Franken soll dann zur Verbilligung von Prämien eingesetzt werden. Das ist deutlich weniger als die 450 Millionen Franken der Initiative. Trotz dieser Differenz sei der Gegenvorschlag ebenfalls sehr großzügig, sagt die Genfer FDP-Grossrätin Veronique Kämpfen. Die maximale Verbilligung steigt von 90 auf 300 Franken. Und anstatt 53.000 Personen werden künftig 125.000 Personen Prämienverbilligungen erhalten. Die SP Genf hat mit der Initiative das Waadtländer-Modell kopiert. Der Nachbarkanton führte die Begrenzung auf 10% des Haushaltseinkommens per Anfang Jahr ein. Heute wird in der Waadt jede dritte Versicherte unterstützt. Das macht 240.000 Personen und das kostet den Kanton 740 Millionen Franken. Auf kantonaler Ebene gab es auch schon in der Deutschschweiz Vorstöße, so im Baselbiet und im Aargau. Beide Male erlitten aber die kantonalen SP-Sektionen Abstimmungsniederlagen. Heute will die SP Schweiz auch auf nationaler Ebene erreichen, dass die Prämien gedeckelt werden. Die Abstimmung in Genf ist für die Partei ein wichtiger Testlauf. Es steht etwas auf dem Spiel für die Sozialdemokraten. Carole Anne Kast von der Parteileitung der SP Genf.
Si et le contre-projet et l'initiative sont refusés, ce n'est pas un bon signal.
Wenn weder die Initiative noch der Gegenvorschlag durchkommt, dann ist das wirklich ein schlechtes Signal. Aber wenn eines der beiden angenommen wird, dann zeigt das, dass die Leute öffentliche Gelder ausgeben wollen gegen die hohen Prämien. Ob mit der Initiative oder mit dem Gegenvorschlag. Die Genfer Prämien dürften hoch bleiben. Und die Wut über die jährlichen Erhöhungen ebenfalls.
Ja, viele von uns kennen Thailand vor allem aus den Ferien am Meer. Doch nebst den Badetouristen reisen noch ganz andere Touristen nach Thailand. Ehemalige Drogenabhängige, die dort einen Entzug machen. Ein Ort für den Drogenentzug ist besonders bekannt, das buddhistische Kloster Thamkrabok. Dort, 2 Stunden weg von Bangkok, haben Zehntausende von Abhängigen in den vergangenen 60 Jahren versucht, die Sucht hinter sich zu lassen. Einer der Klostergründer wurde für die Arbeit mit den Drogenabhängigen mit dem Asiatischen Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Karin Wenger hat das Kloster besucht.
Im Entzugszentrum des Klosters Thamkrabok knien Patienten und Patientinnen über einer Abflussrinne und erbrechen, begleitet von Trommelmusik. Mönche und Nonnen streichen ihnen über den Rücken und ermuntern sie, weiterzumachen. In den ersten Tagen ist dies das Ritual eines jeden Drogenabhängigen, der zum Entzug ins Kloster kommt. Die Männer und Frauen müssen einen bitteren Trank aus über 100 Pflanzen trinken, dazu viel Wasser, dann übergeben sie sich. So soll ihr Körper entgiftet werden. Freddy reinigt sich eben das Gesicht. Der Prozess sei schmerzhaft, aber jetzt, nach dem 16. Tag, fühle er sich deutlich besser als am Anfang, sagt der junge Neuseeländer, der seit Jahren alkohol- und methamphetaminabhängig ist.
Much better, to be honest. Been through rehabs in New Zealand.
Ich war schon in einigen Entzugskliniken in Neuseeland. Dort kriegst du Medikamente, hier gibt's nichts außer dem kalten Entzug. Dafür sind wir hier eingebettet in eine spirituelle Gemeinschaft, meditieren und sitzen mit den Mönchen, wenn sie beten. Das hilft mir sehr. Ungefähr 150 buddhistische Mönche und 50 Nonnen leben im Kloster Thamkrabok. Einige waren selbst drogenabhängig, so wie der Engländer Peter, ein ehemaliger Schlagzeuger und seit einigen Jahren buddhistischer Mönch. Die buddhistische Lehre sei relevant für die Patienten, glaubt er.
The reason why Buddhism is so relevant to drug addiction is because actually Buddha looks at much of life with the mechanism of an addiction.
Buddha sagt, ein Großteil des Lebens ist wie eine Sucht. Unser ständiges Verlangen nach etwas Besserem, nach mehr, nach einer Karriere, materiellem Besitz. Jedes Verlangen verursacht Leiden. Zu dieser Einsicht gelangt ein Drogensüchtiger, wenn er durch den schmerzhaften Prozess des Entzugs geht.
Das ist das Herzige. Das ist so. Da trifft man sich. Da ist man unter sich.
Serge hat diesen Prozess bereits hinter sich. Der Schweizer Pflegefachmann steht vor dem Dampfbad und spricht mit dem Mönch, der eben die Kräuter zubereitet. Serge war 20 Jahre lang drogenabhängig, viele Jahre davon heroinabhängig, dann abhängig von Methadon. Erst als er mittellos und hochverschuldet am Totenbett seines Vaters stand, entschied er sich, sein Leben zu verändern und kam nach Thailand. In den ersten Tagen des Entzugs habe er sich nur noch gewünscht, zu sterben.
Das Leiden war für mich essentiell. Im Sinn von, ich möchte das nicht mehr nochmal erleben. Und das war so schlimm, dass mich das immer noch also nachhaltig sauber hält.
Die wahre Herausforderung beginne, wenn die Patientinnen in ihr Umfeld zurückkehrten. Die Daheimgebliebenen glaubten, die Drogensüchtigen seien nach dem Entzug geheilt, aber sie seien wie zarte, junge Pflänzchen, sagt Ajahn Vijit, der Vizeabt des Klosters. Sie müssen umsorgt und unterstützt werden, bis sie starke Wurzeln haben. Der Vizeabt glaubt, die Sucht sei zu 20% ein körperliches Problem. 80% müsse im Kopf gelöst werden.
The needle tears a hole.
Serge ging nach dem Entzug zurück in die Schweiz und schaffte Ordnung in seinem Leben. Seit einem Jahr ist er sauber und arbeitet wieder. Im vergangenen Dezember kehrte er für 3 Monate ins Kloster zurück, um den Mönchen bei der Arbeit zu helfen. Aus Dankbarkeit. An diesem Nachmittag sitzt er mit den Patienten zusammen. Sie singen Johnny Cash Song Hurt. Serge aber sagt, Selbstmitleid sei nicht der richtige Weg. Sein Drogenentzug habe funktioniert, weil...
Ich kann es wählen. Ich kann es wählen und niemand hat mich dazu gezwungen. Es war kein Druck von außen, es war meine Entscheidung.
Er habe im Kloster etwas verstanden, dass er selbst für sein Leben verantwortlich sei und auch dafür, ob er Drogen spritze oder nicht.
Die Reportage von Karin Wenger. 13 Uhr. Sorgenregion, das war einmal. Heute geht's in der Genfersee-Region wirtschaftlich ab. Ja, was ist da passiert? Unser Tagesgespräch zum Aufschwung des Arch-Lemanik im 1. und 4. nach den Mittagsschlagzeilen. Jonas Liniger.
Genau ein Jahr nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran hat Iran seinerseits einen Teilausstieg aus dem Atomabkommen bekannt gegeben. Der Nationalrat ist daran, den Schutz des Wolfes zu lockern. Er ist auf eine Revision des Jagdgesetzes eingetreten. Die sogenannte Korrekturinitiative ist nach Angaben der Initianten zustande gekommen. Diese verlangt, dass kein Schweizer Kriegsmaterial in Bürgerkriegsländer und Kriegsländer exportiert werden darf.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.